Willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 323, die letzte in diesem Jahr. Traditionell mit meinem Co-CEO und Co-Founder Boris Lokshin von Spryker. Wir lassen das Jahr Revue passieren aus Spryker Perspektive, reden natürlich viel über die Finanzierungsrunde, die wir vor zwei Wochen auch verkündet haben mit über 130 Millionen Dollar, die wir dort eingesammelt haben, erzählen, ob wir dabei reich geworden sind und was wir 2021 so vorhaben. 2021 geht es auch mit dem Kassenzone-Podcast ein bisschen anders weiter. Ich hoffe in gleicher Frequenz, aber mit deutlich weniger Werbung. Es gibt keine Werbung mehr für Einzelfolgen. Da habe ich ein bisschen mehr Zeit, eigene Projekte zu promoten. Zum Beispiel, woran ich gerade arbeite, über die Feiertage. Zum einen gibt es einen neuen Telegram-Kanal, nachdem Hirse Hitler ja ein bisschen ruhiger geworden ist oder eingesperrt wurde. Das weiß ich gar nicht so genau. Kann ich jetzt auch mal meine Fähigkeiten auf Telegram ausprobieren. Ihr findet den unter t.me/Kassenzone, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Da kann man dann Fragen stellen, die ich den Podcast-Gästen stellen soll und ein bisschen mehr mitdiskutieren, ob das schöner, besser, heller und schneller geht als damals bei WhatsApp oder aktuell bei SMS. Das wissen wir noch nicht, das testen wir aus. Und ein zweites Fun-Projekt über die Tage gibt es auch noch, nämlich tassenzone.com. Dort gibt es sensationelle Tassen auf einem Spreadshirt-Shop. Da kann man dann zum Beispiel Tassen bestellen. Da steht dann drauf, wie nur drei Teile pro Kabine bitte oder wir haben keinen Online-Shop. Also Dinge, die man wahrscheinlich rückblickend in 10 bis 20 Jahren als komplett absurd betrachtet, heute aber noch regelmäßig im stationären Einzelhandel zu hören bekommt. Also tassenzone.com und die Telegram-Gruppe, zwei kleine Projekte, die mir hier das Wochenende versüßen über die Feiertage. Jetzt aber erstmal eine Stunde gute Unterhaltung mit Boris Lokshin von Spryker. Boris, willkommen zum Jahresend-Podcast bei Kassenzone. Wir hatten ja schon Ende 2019 das Vergnügen, dass ich dich interviewt habe zu Spryker. Das ist immer ganz famos, glaube ich, für die Zuhörer, weil ich auch bei Spryker arbeite. Aber in der Rolle bei Kassenzone bin ich ja nun mal der Fragensteller. Du bist heute derjenige, die Antworten gibt. Wir haben in den letzten Wochen eine ganze Menge spannender Sachen kommuniziert. Dazu gab es viele Fragen und auch sonst ist in diesem Jahr eine ganze Menge passiert. Dazu wollen wir sprechen. Alle, die Boris noch nicht kennen, sollten ihn unbedingt kennenlernen. Co-Founder und Co-CEO bei Spryker Systems, die Firma, um die ich mich hier werktäglich kümmere. Ja. Und für die, die noch nie was von dir gehört haben, Boris, mach doch mal deine 1-Minuten-Vorstellung, damit die so ein ganz kleines Bild von dir haben.
Ja, danke Alex für die Einladung hier in den Podcast. Ja, ich bin Boris. Ich bin, wie du gerade gesagt hast, der Co-Founder, Co-CEO von Spryker und mache jetzt E-Commerce Tech seit fast 18 Jahren, kann man sagen, 18 Jahren. Ist meine dritte Company, also vor Spryker immer in dem Umfeld gegründet und dort eben Commerce Tech Companies gebaut. Ja, einmal mit dem eigenen Produkt, einmal im Magento-Umfeld und jetzt sind wir quasi mit Spryker ja in dem Enterprise-Segment unterwegs.
Und uns werden ja auf verschiedenen Kanälen, LinkedIn, WhatsApp, SMS, demnächst auch Telegram. Ich habe hier parallel zum Podcast schon mal einen Telegram-Kanal angelegt, um da auch ein bisschen zu lernen, wie das funktioniert. Werden immer wieder Fragen uns zugespielt. Spryker wird ja auch ein bisschen größer. Da gibt es viele Mythen. Da gibt es auch ganz konkrete Fragen zur Finanzierungsrunde. Die wollen wir heute einmal beantworten. Wir schauen erstmal aufs Jahr zurück, beantworten dann hoffentlich alle Fragen, die uns erreicht haben zum Thema Finanzierungsrunde und geben auch so ein bisschen Ausblick in 2021 und was wir mit dem ganzen Geld vorhaben und wenn wir denn überhaupt noch arbeiten müssen, das ist auch eine Frage, die auf uns zugekommen ist. Fangen wir mal mit 2020 an. Kam ganz auch oft bei LinkedIn rund um das Thema Corona. Wie habt ihr das irgendwie erlebt? Was macht ihr da? Also was waren so aus deiner Sicht in 2020 die zentralen Milestones von Spryker? Was haben wir uns eigentlich gekümmert?
Ja, ich glaube, das Jahr war mega spannend für alle und sicherlich für so ziemlich jeden in der Welt nicht nach Plan verlaufen. Ja, für uns war das keine Ausnahme, auch wenn sicherlich der Bereich Commerce Tech wahrscheinlich zu den Corona-Gewinnern gehört weltweit. Das ist natürlich eine gute Position, um jetzt in dieser Branche zu sein. Ja. Ich glaube, wir haben losgelegt, hatten sehr ambitionierte Pläne in diesem Jahr, wollten wieder dreistellig wachsen. und haben uns alles zurechtgelegt, ja, welche Industrien, welche Verticals, welche Länder wir angehen wollen, was wollen wir produktroadmap-seitig machen. Ja, und dann relativ schnell im neuen Jahr zeichnete sich eben ab, dass alles ganz anders wird. Und ich glaube, eine der ersten großen Taten war eben, das ganze Jahr eben neu zu konfigurieren und sich eben auf die neue Situation einzustellen. Ich glaube, die Schwierigkeit war am Anfang einfach ganz klar die, dass man nicht wusste, worauf man sich einstellt, ja, also wie lange wird was gehen, was wird der Impact sein, ja, sondern man musste so ein bisschen auf Sicht fahren, ja, und das war eben bei uns genauso, das heißt, wir haben ganz viele Maßnahmen dann ergriffen, da können wir gleich nochmal zu sprechen, ja, wie wir eben durch die Corona-Zeit eben am effektivsten managen. Über Corona hinaus war natürlich das Jahr dann am Ende sehr stark geprägt eben von exponentiellem Wachstum. Also wir hatten das ja in der Pressemeldung ja auch mit rausgegeben, ja, dass das eben wieder ein Jahr war, bei dem wir so deutlich dreistellig in unserem Software-Umsatzbereich gewachsen sind, geprägt von eben vielen Produktinnovationen. Wir hatten unseren ersten eigenen Summit, die Spryker Excite, im Oktober war das, glaube ich, ja, was super spannend war und auch ein Format war, was wir eben neu denken mussten, und zwar in Lichtgeschwindigkeit neu denken mussten, aufgrund von den Hygienemaßnahmen und anderen Beschränkungen. Da können wir, glaube ich, auch nochmal gleich eintauchen. Auf der Produktseite ganz, ganz große Fortschritte in unserem PaaS-Umfeld, also unserem Cloud-Produkt, ganz viel spannende Dinge eben released, das ganze Thema Marktplatz, Unified Commerce, Click and Collect und eben viele andere Produktinnovationen. Also ich glaube, alles in allem war das am Ende ein sehr, sehr bewegendes Jahr, weil es eben am Ende sehr wachstumsgetrieben war über alle Dimensionen hinweg, ja, aber eben zwei oder dreimal neu gedacht werden musste.
Wenn du sagst, das Jahr muss neu konfiguriert werden, wir haben ja auch Anfang des Jahres mit einem sehr ambitionierten Wachstum geplant. Was waren dann also die Konfigurationsschrauben, die da am wichtigsten oder spannendsten waren? Also wenn ich mich richtig zurückerinnere, das Jahr war ja extrem dicht, war das Thema Corona bei uns auf der Tagesordnung rund um die Konferenzplanung schon sehr präsent. Wir haben ja die Internet World geplant, wir haben einen nagelneuen Stand uns bauen lassen für die vielen Konferenzen, die wir angedacht hätten, also einen wiederverwendbaren Stand. Da haben wir, das darf man schon verraten, einen sechsstelligen Betrag investiert, und dann ging es dann ab Februar eigentlich los rund um, findet das eigentlich noch statt, wie findet das statt, was sind denn da die Regeln. So, das hat mich am stärksten natürlich im Tagesgeschäft beeinflusst, wo man dann nicht mehr genau wusste, was kann man jetzt noch buchen, was kann man nicht buchen. Hast du da so ein zentrales Erlebnis, wo du sagst, so, das war eigentlich der Termin, das war das Ding, was so den Ausschlag gegeben hat für die Rekonfiguration?
Ja, ich glaube, kurz vor dem wirklich ersten Lockdown, ja, war schon so ein Moment, bei dem eben klar war, dass es eben jetzt nicht irgendwie eine Krise oder eine Zeit, die man jetzt mal zwei Wochen mal mit ein bisschen zu Hause sitzen und vielleicht nicht ganz so häufig ins Büro gehen aussitzen kann. Ja, das, ich glaube, spätestens da trudeln dann eben auch weltweit die Berichte ein und die Zahlen gingen in die Höhe und die ersten Länder haben eben auch angekündigt, dass sie in so einen harten Lockdown gehen und die ersten Hochrechnungen von der Welthandelsbank, von der EZB und natürlich von allen großen Beratungshäusern waren da, wie viele hunderte Millionen Jobs wahrscheinlich vernichtet werden und eben ganz, ganz krasse Fallzahlen im Bereich GDP oder sozusagen Bruttoinlandsprodukt, Entwicklung nach unten. Ja, also spätestens da war klar, hey, das ist irgendwie ein nachhaltiges Thema und es ist eben ein negativ nachhaltiges Thema. Und ich glaube, ab da haben wir auch sehr, 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 sehr schnell und auch sehr resolut auch gehandelt. Ich glaube, das ist jetzt auch retrospektiv, auch wenn ich jetzt ein bisschen auch schaue in unserem Umfeld, wie Partner, wie Kunden, wie andere Marktbegleiter reagiert haben, sicherlich auch etwas, was uns im positiven Sinne ganz gut gelungen ist. Ja, ich lese teilweise immer noch, ja, wie Leute irgendwie stolz sind darauf, dass sie jetzt irgendwie alle ins Homeoffice gebracht haben und dass jetzt Leute irgendwie auch Laptops haben. Ich glaube, wir haben sehr, sehr schnell innerhalb von ganz, ganz wenigen Tagen reagiert, und zwar nicht nur auf im Bereich Homeoffice, der relativ klar war, dass das irgendwie bei uns natürlich gang und gäbe ist, und auch Tooling-seitig waren wir ja schon immer eine sehr stark verteilte, international distribuierte Company, aber eben auch ganz schnell uns zusammengesetzt und uns überlegt, welche Annahmen für dieses Jahr ändern sich. Ne? Also Beispiel, ja, wie sieht unser Lead- und Demand-Gen-Mix aus? Ja? Das heißt, welche Kunden und Industrien werden wahrscheinlich profitieren oder zumindest nicht ihre Bemühungen jetzt verlangsamen im Bereich irgendwie Commerce, digitale Transformation, transaktionale Geschäftsmodelle. Welche Industrien sind wahrscheinlich mehr betroffen? Wo wird es wahrscheinlich erstmal Zurückhaltung geben? Wo ist mehr Risiko? Welche Auswirkungen hat das auf unsere bestehende Kundenbasis? Welche Verticals sind da wahrscheinlich mehr betroffen? Wie managen wir sozusagen unsere eigenen Ausgaben, ja, in was investieren wir wirklich, ja, und nicht zuletzt natürlich auch der ganze Bereich Mitarbeiter, Sicherheit, Hygiene, ja, wie gehen wir damit um, ja, und wie setzen wir das so auf, dass eben die Produktivität und die Effektivität nicht fällt, ja, was sind neue Managementprinzipien, die wir da vielleicht brauchen, um eben auch eine Mannschaft über längere Zeit remote effektiv zu steuern.
Und hat das aus deiner Sicht Auswirkungen auch nach vorne, nach Corona, also die Learnings, die wir da gesammelt haben?
Ja, ich glaube, es sind sehr viele, sehr nachhaltige Dinge. Ne? Also ich glaube, das eine, was wir jetzt für uns explizit natürlich gelernt haben und gesehen haben, ist, dass die Effektivität und Produktivität ja in einem Remote-Szenario sehr, sehr hoch ist, teilweise sogar höher. Ich glaube, es gab natürlich am Anfang eine Zeit, in der jeder sich daran gewöhnen musste und schauen musste, ja, wie er mit irgendwie Homeschooling und irgendwie vielleicht Mangel an Ausrüstung und Hardware und Arbeitsplatz effektiv umgeht. Aber sobald das geklärt war, war eigentlich die Effektivität und Produktivität sehr hoch, insbesondere im Sales- und Marketing-Team, ja, weil eben Reisetätigkeiten, ja, eben große Workshops, die dann irgendwie einen Tag stehlen und Co., dann eben nicht mehr da waren, ja, und die Leute haben dann auch für sich, glaube ich, gute Work-Life-Balance-Modelle gefunden, bei dem sie viel mehr zu Hause schaffen, ja, mit irgendwie ihren Kindern, mit ihren Partnern, mit ihren Haustieren, ja, und gleichzeitig eben trotzdem ihren Job hinbekommen. Ich denke, das ist etwas, das hatten wir auch im Rahmen unseres All Hands angekündigt. Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Teaser jetzt. Wir werden ab Januar, werde ich mit meiner Kollegin der Elise, die bei uns den Bereich People Management und HR leitet, werden wir jede Woche unser neues New Work Konzept veröffentlichen auf LinkedIn und sharen, also immer Auszüge davon und Teile. Und das ist zum Beispiel eben ein ganz wesentliches Learning nach vorne für uns. Ja, wie sieht die Arbeitswelt aus? Wie denken wir das Thema Office neu? Wie denken wir das Thema Arbeitszeit, Urlaubszeit, und eben andere so klassische, ja, Arbeitsbedingungen komplett neu, ja, so wie es eben bisher auf der Welt niemand oder nur ganz wenige tun.
Verfolgst du so ein bisschen die Diskussionen, die da online entstehen, rund um das Thema Homeoffice und Arbeiten aus dem Büro raus? Sven Schmidt im OMR-Podcast ist ja ein ganz starker Verfechter der Office-Arbeit und sagt, alle, die sich diesem Homeoffice-Trend hingeben, müssen damit leben, dass sie in Zukunft auch von einem Product Manager auf Malaysia zum halben Preis ersetzt werden können. Wir sehen das ja auch bei einigen Konzernen, die gerade überlegen, dass sie dann doch die Leute wieder in der Zentrale haben wollen, weil sie der Meinung sind, dass ansonsten kaum kreatives Arbeiten möglich ist. Verfolgst du das so ein bisschen?
Ich verfolge das sehr. Wie gesagt, das ist ja ein Thema, was mit dem wir uns gerade auch im letzten halben Jahr gerade mit Elisa auch sehr, sehr stark beschäftigt haben, ja, und uns Gedanken darüber gemacht haben, wie kann man ein Work-Environment schaffen, ja, was einfach nicht nur einmalig auf der Welt ist, aber eben sozusagen das Beste aus allen Welten verbindet. Ich gehe da die These jetzt von dem Sven auch nicht mit. Ich sehe jetzt keinen Abfall in weder im IQ noch in der Produktivität oder Kreativität, ausgehend davon, dass jetzt jemand 5 Kilometer weiter die gleiche Tätigkeit verrichtet als von seinem Schreibtisch aus. Ja, die Leute werden weder weniger motiviert, noch dümmer, noch weniger kreativ. Grundsätzlich ist natürlich immer, ja, in einer globalisierten Welt, ich meine, wir sind selber eine Company mit irgendwie über 250 Leuten, fast 40 Nationen, ja, mit wirklich maximaler Verteilung. Wir suchen immer weltweit das beste Talent, ja, und jetzt natürlich nach Corona umso mehr, weil es eben nicht mehr diese Beschränkung bei uns gibt oder die Anforderung, an einen der Standorte zu gehen, ja, sondern wir suchen sozusagen immer remote first, ja, und wenn jemand, wir haben jetzt Leute eingestellt in Chile, in Stockholm, in Hongkong, ja, in Amerika, und wenn das der beste Marketing Operations Mensch ist oder der beste Software Developer, dann ist das halt so, ja. Das ist, glaube ich, nichts, was jetzt Homeoffice bedingt ist. Im Gegenteil sogar, also zumindest für Spryker haben wir ganz klar gesehen, dass die Produktivität und Effektivität höher ist. Wo ich schon mitgehe, ist, dass, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die These hier, dass man muss einfach ein Szenario finden, bei dem Menschen, wenn sie zusammenkommen, die Zeit effektiv zusammen verbringen, ja, und dass es eben nicht mehr zur Arbeit kommen, um jetzt mal ganz stumpf gesagt, um E-Mails an ihrem fest festen Schreibtisch zu schreiben, ja, da liegt kein Mehrwert drin oder irgendwie ganz normale Routine-Tasks abzuarbeiten. Ja, im Juli nach dem ersten Lockdown, als wir das erste Mal wieder im Büro waren, haben wir sehr klar gesehen, ja, dass das kreative Arbeit, also wirklich am Whiteboard gemeinsam stehen und neue Ideen entwickeln, natürlich cooler ist, wenn du eben die Leute im Büro hast und alle da sind. Das ist, glaube ich, einfach, da sind wir Social Animals am Ende, ja. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Zukunft, ja, dass man Orte und Möglichkeiten schafft und findet und auch die, also für Spryker werden wir zum Beispiel unser neues Büro, was wir jetzt eröffnen am 1. Februar in Berlin, auch ganz anders denken, ja. Es wird eben eine ganz, ganz kleine Zahl von Desks geben und auch die sind flexible über eine App buchbar und ganz, ganz viel der Fläche, also irgendwie über 80% werden eben dafür bereitstehen, um eben soziale Interaktion, Meetings, Brainstormings und irgendwie andere Themen zu enablen. Aber eben nicht mehr dieses, ich komme zur Arbeit und arbeite, schreibe meinen Code am Schreibtisch oder arbeite meine E-Mails ab.
Ja, ich glaube auch, dass es am Ende eher eine adverse Selektion ist, die Unternehmen, die darauf angewiesen sind, dass die Leute in die Zentrale kommen oder in irgendein Office des Unternehmens kommen, die werden dann nicht in der Lage sein, die Besten der Welt zu hiren. Die sind dann in einem anderen Markt unterwegs, in einem anderen Modus unterwegs. Ich persönlich kann mir eigentlich auch nicht mehr vorstellen, der Philipp Glöckner hat im Doppelgänger-Podcast auch drüber gesprochen, dass man irgendwie morgens um 4 aufsteht, um den ersten Flieger nach London zu bekommen, um dort irgendwie in einem Dreiviertelstunden-Termin bisschen was zu erzählen und dann vielleicht abends um 11 oder nachts um 1 dann wieder zurück ist in der Heimatstadt. Ich glaube, das werden dann schon ganz besondere Reisen sein, die das dann noch erfordern oder das auch ermöglichen. Wie hast du denn unsere Kunden erlebt während Corona? E-Commerce, hast du ja gerade schon richtig gesagt, hat ja geboomt im letzten halben Jahr. Per Definition sind unsere Kunden ja auch im E-Commerce oder im Commerce tätig. Nicht alle haben einen sehr, sehr großen Anteil im E-Commerce, aber viele bauen ja mit Spryker ihre E-Commerce, ihre Marktplatzlösung, ihre B2B-Commerce-Lösung auf. Wie war so das? Was hast du so mitbekommen? Du sitzt ja auch direkt an der Schnittstelle zu den Kunden.
Ja, ich glaube, das sind drei Dinge. Also jetzt zuerst mal ist, glaube ich, der Erfolg von diesem Jahr, den wir jetzt gesehen haben, nur bedingt auf Corona zurückzuführen in unserem Umfeld oder zumindest jetzt für Spryker direkt, weil einfach dafür die Sales Cycles einfach normalerweise eben zu lang sind, ja, also mit irgendwie 4 bis 6 bis 7 Monaten, je nach sozusagen Kundenvertical, ist, glaube ich, nur ein ganz, ganz kleiner Teil dieses Jahr eben davon beeinflusst worden, was eben Corona uns gebracht hat. Das heißt, ich glaube, das ist eher dann die Vorarbeit und die gute Arbeit aus 2019, die wir dieses Jahr geerntet haben. Was wir schon gesehen haben, sind eben zwei andere Dimensionen. Das eine ist natürlich die Pipeline, also wie schnell entwickelt sich die Pipeline, also wie schnell füllt sie sich mit neuen Anfragen, mit neuen Interessierten und wie schnell progressieren Deals eben durch die Pipeline, die wir vorher schon drin gehabt haben. Und da haben wir natürlich einfach exponentiell positive Entwicklung gesehen. Also zum einen ist natürlich der Zulauf extrem hoch. Da ist Corona ganz klar der Accelerator für ganz, ganz viele Industrien, vor allem für Industrien wie eben B2B, ja, die einfach sehr, sehr zäh waren und sind. Ich glaube, da hat jetzt Corona quasi auf der digitalen Reifeprozess um locker 2, vielleicht 3 Jahre beschleunigt, ja, schnellere Budgetfreigaben, schnellere Allokation von eben den richtigen Ressourcen, ja, einfach schnellere Entscheidungen, mehr Bereitschaft, auch so diese klassischen agilen Prinzipien wie Minimal Viable Product, schnelle Time to Market, also wir haben ja sogar einen Begriff für uns selbst geprägt mit dem Corona Viable Product, also dem CVP, ja, weil man einfach gesehen hat, dass das Unternehmen bereit waren, auf einmal Dinge live zu bringen, Apps zu launchen, Seiten zu launchen, Funktionalität live zu bringen, die sie eben vorher sich niemals getraut hätten, weil der Button noch nicht grün genug gewesen wäre oder das Feature noch nicht gut genug getestet, weil einfach die Notwendigkeit und der Druck eben so hart war und eben andere Kanäle, Vertriebskanäle gefehlt haben. Also das hat man ganz klar gesehen, dass da die Acceleration eben da ist. Und das andere ist eben der Impact auf die bestehende Kundenbasis. Da haben wir für uns relativ schnell, relativ klare Risikomanagement-Richtlinien etabliert und haben dann uns eben angefangen anzugucken auf fast täglicher Basis, ja, was ist der Impact für den einzelnen Kunden, also was ist so das subjektive Feedback, ja, aus den Gesprächen mit unserem Customer Success, Customer Support Teams, was ist der Impact der Industrie, also in welcher Industrie ist der Kunde A, ja, da gibt es zum Beispiel Industrien wie eben so klassisch Retail, ja, die dann eben deutlich stärker beeinflusst waren und sind eben von dem Lockdown zum Beispiel, ja. Und was ist natürlich dann auch so Financial Data, ja, die man bekommen kann über die Company, ja, wie stehen die Firmen dann eben da? Und in Summe so ein bisschen das Risiko quasi trianguliert. Und da hat man eben schon gesehen, dass die Industrien, ich würde das jetzt mal so ein bisschen pauschal vielleicht beantworten, aber die Industrien, die auch so schon am Kämpfen waren, am Struggeln waren, die auch so schon keinen ausreichend hohen digitalen Anteil hatten an ihrem Geschäft, die einfach zu langsam waren, die auch so schon irgendwie noch zu viele Liabilities in Form von irgendwie Offline, Immobilien und Co. gehabt haben, die hat es natürlich umso härter getroffen, als eben die Lean aufgestellten Asset-Light, ja, irgendwie Geschäftsmodelle mit einem hohen digitalen Anteil, ja. Also sprich, auch da ist die Schere einfach schnell auseinandergegangen. Die eben vorher schon gut da waren, da standen, denen geht's umso besser, ja. Die haben auch profitiert, das sieht man ja auch an der Börse oder auch in den Geschäftsberichten. Und eben die sowieso schon so ein bisschen am Wackeln waren, denen geht's, glaube ich, jetzt noch mal ein bisschen schlechter, ja.
Ja, ich hatte gestern auch für HR Info, das ist so ein sehr stark gehörtes Inforadio, einen kleinen Beitrag mit reinsprechen dürfen. Da ging es auch um die Frage, ob denn der kleine Händler aus der Innenstadt jetzt überhaupt noch eine Chance hat nach vorne. Und ich glaube, das hat Corona total gezeigt. Solange man irgendwie einen sinnvollen USP hat, irgendeine Leistung, die man seinen Kunden, seien es B2B oder B2C-Kunden geben kann, kann man da immer was draus machen. Ob dann jeder kleine Schuhladen noch eine Chance hat nach vorne, das ist sicherlich eine andere Frage. Aber in Summe hat ja diese Entwicklung dazu geführt, dass viele Investoren sich rund um das Thema E-Commerce, Software, E-Commerce, Infrastruktur neue Gedanken gemacht haben. Das sieht man einmal an den öffentlich gelisteten Unternehmen wie Shopify, BigCommerce und ein paar andere. Da sieht man aber auch an Finanzierungsrunden, die im Markt passiert sind. Und so ist es ja tatsächlich gekommen, dass wir zum Ende des Jahres vor 2 Wochen eine Finanzierungsrunde verkündet haben. Und dazu haben uns natürlich super viele Fragen erreicht. Ich glaube, das ist der meistgelesene LinkedIn-Beitrag, den ich ever geschrieben habe. Und wahrscheinlich ist es bei dir auch so. Und zum Beispiel hat dann Tobias gefragt, ob wir da wirklich 100 Millionen Euro bekommen haben. Also vielleicht da nochmal zusammengefasst, wir haben kommuniziert, dass wir über 130 Millionen Dollar eingesammelt haben, die zu einer Bewertung von über 500 Millionen Dollar geführt haben nach dem Investment. Also wir sind jetzt ein halbes Unicorn und da gab es extrem viele Fragen dazu. Und die erste, die mich da erreicht hat, eigentlich direkt, als ich den LinkedIn-Post abgesetzt habe, war: Habt ihr jetzt wirklich 100 Millionen Euro oder habt ihr das Unternehmen eigentlich verkauft? Weil es gab auch in unserem Segment ja 1-2 Deals in den letzten Jahren. Da ist das Geld nicht in die Firma geflossen, sondern da wurden Firmenanteile verkauft.
Von wem war die Frage? Von Tobias. An den Tobias dann vielleicht. Es sind wirklich über 100 Millionen Dollar eingesammelt, 100 Millionen Euro, sorry, eingesammelt worden. Okay. Man hat ja normalerweise in solchen Runden, ich glaube, das ist auch das, was du jetzt gesagt hast, beziehungsweise was Tobias wahrscheinlich da implizit irgendwie verstehen will. Man hat ja immer so ein bisschen ein sogenanntes Primary, also das Geld, was eben wirklich dann als Fremdkapital in die Company fließt, und dann eben die sogenannten Secondaries. Das ist eben, wenn bestehende Gesellschafter, ja, wenn zum Beispiel du oder ich einfach unsere Aktien verkaufen würden, ja, ohne dass das Geld der Company zufließt, sondern eben sozusagen direkt auf dein Kieler Sparkassenkonto, ja. Und in dem Fall ist es so, dass der allergrößte Teil, also der überwiegende Teil oder fast ausschließliche Teil eben in die Company geflossen ist. Das in jeder Runde gibt es immer ganz, ganz minimalen Teil von Secondaries. Ja, auch hier gab es irgendwie einen ganz, ganz homopathischen Teil, das sind dann normalerweise eben irgendwie Angels oder frühe Investoren, die dann auch die Möglichkeit nutzen, ein bisschen was mitzunehmen. Aber das ist hier wirklich homopathisch und der allergrößte wesentliche Teil dieser 130 Millionen ist wirklich in die Company geflossen, steht also damit auch Spryker zur Verfügung für weitere Investitionen in die Produktroadmap, in die Internationalisierung, in das Hiring von Top-Talent weltweit und Co. Und das ist natürlich ein ganz großer Unterschied eben auch zu, wie du richtig gesagt hast, ja, zu anderen Runden, bei denen dann zwar teilweise große Zahlen verkündet werden, aber dann eben, wenn man da genauer reinschaut, man eben feststellt, dass nur ein sehr geringer Teil wirklich in die Company geht und ansonsten eben Altinvestoren ausgezahlt werden. Ja, genau, also Tobias, Spryker kann jetzt irgendwie richtig Gas geben.
Ja, und war es aus deiner Sicht schwierig oder einfach, neue Investoren zu finden? Auch eine Frage, die direkt nach Tobias' Frage reingekommen ist.
Okay. Ich würde sagen, es war jetzt nicht schwierig im Sinne von Spryker als Modell hat eigentlich immer schon sehr viel Interesse gehabt. Ja, also wir waren und sind ja immer konstant mit sehr vielen Investoren im Gespräch. Ja, dass man ist ja auch überraschend, dass selbst jetzt nach einer Runde sich sofort neue Investoren melden, wo eigentlich klar sein sollte, dass man jetzt nicht irgendwie eine Woche später wieder neue Investitionen braucht. Ich glaube, ein Modell, wenn man jetzt so die letzten 2-3 Jahre sich auch weltweit anguckt, also Cloud, SaaS, Recurring Revenue, also wiederkehrende Umsatzgeschäftsmodelle, sind sowieso einfach in den letzten Jahren sehr, sehr hoch im Kurs. Ja, das ist der eine Effekt. Ja, da fallen wir natürlich perfekt in diese Kategorie im Enterprise-Umfeld, ja, weil man einfach sieht, dass ein Modell gut wachsen kann. Der andere Trend ist natürlich sozusagen die Industrie, der Sektor selber, ja, und Commerce-Technologie ist, glaube ich, auch, da muss man jetzt gar kein Branchenanalyst sein, ist, glaube ich, jedem klar, dass der Commerce und der transaktionale Anteil an der Wirtschaft eben zunimmt, ja, da reden wir auch nicht nur von E-Commerce, also das, was die meisten kennen jetzt mit so katalogähnlichen Online-Shops, sondern einfach transaktionale Modelle im Bereich B2B, im Bereich Marktplatz, Plattform, IoT, da gibt es ja ganz, ganz viele Branchen, die noch im Vergleich jetzt vielleicht zu Fashion oder Elektronik noch irgendwie einen unteren einstelligen Prozentbereich an digitaler Transaktionalität aufweisen. Ja? Also wenn man sich anguckt, so einen Bereich wie Food und Beverages, ja, oder wie gesagt, ja, im Maschinenbau, das sind wirklich noch ganz, ganz kleine Zahlen. Ja? Da ist super viel Raum nach oben und allen ist klar, dass der Total Addressable Market hier sehr, sehr groß ist. Dann Modelle, die man internationalisieren kann, ja, zu dem Spryker definitiv gehört, ist der dritte Punkt, ja, und dann eben auch sowas wie Team, Produkt und Co., ja, und von daher, wir waren immer im Gespräch mit Investoren, es gab immer sehr viel Interesse und fairerweise war jetzt auch schon für uns geplant, ja, dass wir eigentlich in Q1, Q2 rausgehen und dann anfangen eben wirklich auch mal auf diese ganzen Kaffeegesuche mal zu antworten. Und jetzt war aber vor Ende des Jahres sehr, sehr viel Inbound von eben den, ich sag jetzt mal, Top 5, 6 Fonds der Welt, ja, die sich mit uns unterhalten haben, die auch ganz viel Druck gemacht haben und sich das eben anzuschauen und auch vor einer großen Runde eben was zu strukturieren. Und das hatte für uns eben auch durchaus den Charme, ja, zu schauen, ob man nicht ein halbes Jahr sparen kann bei Internationalisierung, ja, wenn man eben zu einer guten Bewertung einen guten Partner aufnehmen kann, ja.
Ich glaube, das ist auch wichtig, nochmal zu verstehen, dass es jetzt in unserer Phase ja nicht mehr darum geht, dass man irgendwie ein Pitch-Deck macht und Spryker allen erklärt, sondern die, mit denen wir sprechen, ja schon zum Teil seit Jahren. Die waren ja auch schon in anderen Runden immer mal interessiert. Die verstehen das Modell, die können das in die richtigen Schubladen tun, die können das vergleichen mit anderen ähnlichen Modellen, die im Plattform-as-a-Service-Modus funktionieren, so dass wir jetzt nicht mehr gezwungen waren, initial mit PowerPoint zu erklären, was Spryker eigentlich macht, welches Problem wir lösen, sondern da geht es tatsächlich schon um die Zahlen und um das Wachstum. Das ist ja auch ein Kriterium, eines der zentralen Kriterien gewesen, wie wir Investor ausgewählt haben. Wir haben das ja auch in der Pressemitteilung ja schon erzählt, da ging es um das Thema US-Expansion. Wie wichtig schätzt du das ein? Also das ganze Thema US-Zentrierung. Ich kenne natürlich unsere internen Diskussionen. Welche Rolle spielt die USA für Software-Companies, wenn es darum geht, global zu wachsen?
Ja, ich glaube, das ist am Ende eine sehr zentrale Rolle, ja, die USA da einnehmen. Es ist natürlich zum einen der größte Enterprise-Software-Markt der Welt, das ist eben ganz klar und deutlich homogenisierter als eben der europäische Markt, auch wenn da natürlich mit aufgrund der Größe und aufgrund der Bundesländer, der Bundesstaaten und eben andere Parametern das jetzt vielleicht schon noch so ein bisschen verstreut ist. Aber es ist eben ein homogener, sehr, sehr großer Markt, ja, in dem eben auch üblicherweise eine andere, positivere Kultur eben für oder die Bereitschaft da ist, eben auch für Enterprise-Software zu zahlen. Das ist ein bisschen anders. Das ist ein deutlich value-based-basierterer Pitch. Ja, da geht es wirklich um den Mehrwert, den du schaffen kannst. Nicht ganz so tech-verliebt, feature-lastig, wie es in Deutschland und Europa normalerweise passiert. Und das ist natürlich auch im Hinblick auf große Partner, große Analysten und Co. Auf jeden Fall der relevanteste Software-Markt der Welt und eben für uns auch ein ganz wesentlicher Markt. Also wir haben, glaube ich, auch verkündet, dass ja auch um die 10% unserer Softwareumsätze ja schon aus den USA kommen, was schon, glaube ich, ganz beachtlich ist dafür, dass wir dort bisher eben nur sehr opportunistisch unterwegs waren und noch gar nicht irgendwie investiert haben, was wir natürlich jetzt massivst machen werden, ja, also in Headcount, in Go-to-Market, in Sales, in Marketing, ja, in Partner und Co., also da werden wir schon sozusagen sehr, 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 sehr schnell und auch stark reingehen und eben genauso genauso positiv aggressiv, wie wir das eben auch in Europa bisher gemacht haben. Von daher ja, also USA definitiv wichtiger Punkt und auch eben eines der wichtigen Selektionskriterien. Es gab am Ende drei. Wir haben gesagt, wir wollen einen Partner haben, der eben US-basiert ist, ja, der uns dort auch helfen kann mit Netzwerk, ja, mit Zugang zu Talent, mit Signaling natürlich auch, ja, was wichtig ist als neue Company, neuer Spieler, wenn du da Top-Talent anziehen willst, Top-Partner anziehen willst, Kunden auch die Sicherheit irgendwie signalisieren möchtest. Ja, natürlich wollten wir den Deal von den Terms her so konfiguriert haben, dass er für uns sehr sinnvoll ist, und du hast ja gerade schon gesagt, also es gibt schon sehr viele Investments in dem Bereich, was natürlich zum einen daran liegt, dass momentan einfach Investitionen in Realwirtschaft zurückgehen, und da flüchten natürlich die Investoren umso mehr in so sicherere Anlageklassen, ja, und sagen, hey, Recurring Revenue Software Modelle, ja, wir werden nicht weggehen, sondern das ist eher die Zukunft. Also von daher profitieren wir da momentan sicherlich auch von dem Bewertungsboom, ja, und können da eben zu sehr guten Terms für uns da auch Geld aufnehmen. Und der dritte Punkt ist eben, wir wollten ganz stark jemanden haben, der Erfahrung hat im Enterprise-Software-Business, idealerweise natürlich im Commerce-Tech-Umfeld. Und das ist gar nicht so einfach, denn die allermeisten Investoren, VCs, die unterwegs sind im Markt, sind natürlich sehr B2C-lastig oder eben haben eben andere Schwerpunkte. Das merkt man dann auch in den Gesprächen, auch wenn die Leute excited sind. Und ich sage jetzt mal so ein bisschen vorsichtig, Geld ist eigentlich das allerkleinste Problem. Ja, also gute Firmen werden, glaube ich, immer finanziert am Ende, und Geld ist momentan so ein Stück weit auch Commodity, ja, das wissen natürlich die Investoren auch, das heißt, es geht schon sehr stark darum, welchen Mehrwert können sie bieten, verstehen sie ein Modell, können sie mit dir inhaltlich diskutieren, können sie dir gute Guidance geben, verstehen sie deine Zahlen, können sie die relevanten Intros machen und Co. Und da, glaube ich, haben wir jetzt mit TCV natürlich einen der renommiertesten Fonds der Welt, ja, mit ganz bekannten Investitionen, die sie eben weltweit gemacht haben. Und B, auch mit der Mannschaft rund um TCV, die sich, glaube ich, alle großen Commerce-Tech-Modelle angeschaut haben in den letzten Jahren, also sehr tiefes Verständnis von der Mechanik und den Unit Economics, ja, dieser Spieler und auch der Wettbewerber haben. Und B natürlich auch mit dem Deal-Team, ja, allen voran jetzt mit dem Bob Burke, der ehemalige ATG-CEO ist und jetzt bei uns dann quasi auch mit im Board einen Observer-Platz bekommt, ja, und auch seiner ehemaligen Mannschaft, also seiner Tech-Mannschaft, seiner Sales-Mannschaft, ja, da ist natürlich ganz, ganz viel, ja, Verständnis vom Markt, vom Kundenprofil, weil nicht zuletzt sind wir natürlich auch eine der Plattformen, die sowas wie, was eben ETG vorher repräsentiert hat, auch ablösen momentan bei Kunden.
Ja, genau. Für die TCV noch nicht kennen, kann ich mal die tcv.com-Webseite empfehlen. Also sie sind tatsächlich schon in ganz, ganz spannenden Firmen investiert. Also Unternehmen wie Airbnb, Facebook, Flixbus, Netflix, LinkedIn, also durchaus durch und das Biker-Logo ist auch schon auf der Webseite. Sehr gut, das hat schon mal sehr gut funktioniert. Dazu hat Michael direkt gefragt, auch in dem LinkedIn-Chat direkt, beziehungsweise in dem Stream, den ich da aufgemacht habe, ob die Investoren, insbesondere weil sie jetzt ja so viel Geld da rein tun, ob die nun auch konkret bestimmen, was zu tun ist. Ja, wer wird nun eingestellt, wie wird das Produkt weiterentwickelt, in welche Märkte wird expandiert, also welche Rolle nehmen denn neue Investoren denn ein in so einem Setup?
Ja, das ist eine spannende Frage und ich glaube, vielleicht um da auch so ein bisschen so ein Gerücht oder so ein Mysterium auch aufzulösen, also die ganz klare Antwort ist nein, ja, da bestimmt keiner sozusagen, wie das operative Geschäft läuft, würde ja auch gar keinen Sinn machen, die investieren ja in eine Company wie Spryker, weil sie sehen, wissen und daran glauben, dass wir eben die Mittel effektiv einsetzen können, ja, und nicht, weil sie glauben, dass wir das nicht können und jetzt ganz viel Rat und Händchen irgendwie Haltung brauchen. Von daher, nein, da redet jetzt keiner mit. Es gibt natürlich eine ganz klassische Governance-Struktur. Es gibt bei uns ein Management-Team und Management-Board, ja, mit natürlich CEOs und einem Chief Revenue Officer und Finance Officer und CTO und Co., die sich um die Company kümmern, ja, und die auch das Business oder mit dem wir jetzt gemeinsam das Business quasi steuern. Ja, und dann gibt es eben typischerweise darüber ein sogenanntes Board, und dieses Board sind dann eben die nicht operativen, das ist quasi wie ein Aufsichtsrat-Gremium, ja, die Interessen auch der Shareholder vertreten, und da sind dann in unserem Fall sind wir beide mit drin, ja, als Vertreter eben der Gründer. Dann haben wir den T. Sander mit drin, der eben der Geschäftsführer und Gründer von Project A mit ist, einem unserer Gründungs Investoren. Dann ist der David Klein drin, der eben OnePeak Partners aus London vertritt, unseren Growth Investor aus der letzten Runde. Und dann kommt jetzt eben nochmal der Gopi mit dazu, ja, der eben auf der DCV-Seite ist. Und dann gibt es eben nochmal eine Reihe von Observern, die haben quasi keine Voting Rights, ja, sondern sind quasi Beobachter, die dann jeder nochmal bestimmen kann. Das sind meistens Leute, die nochmal inhaltlich fachlichen Input geben können. Und der Martin Moran, ehemaliger sozusagen Software Salesforce Veteran aus Europa, ist unser Chairman, also ist quasi der Aufsichtsratsvorsitzende, könnte man sagen. Ja, das ist quasi der Unpartei, ja, der dann nochmal das Ganze eben leitet, ja. So, aber dieses Board ist einfach dafür da, um auf Quartalsebene sich natürlich die Geschäftsentwicklung anzugucken und dann eben mitzuentscheiden bei irgendwie strategischen Themen, ja, wenn wir jemanden akquirieren wollen würden, ja, wenn wir große Investitionen tätigen wollen oder wenn wir irgendwie Kapital aufnehmen wollen. Das ist kein operatives Gremium, also da entscheidet keiner mit, wen wir einstellen, da entscheidet keiner mit, ja, welchen Deal wir machen oder nicht machen und auch nicht irgendwie, welches Feature gebaut wird, ja, das ist nicht so.
Eine Frage, die ich auch bekommen habe, ich wahrscheinlich sozusagen ist derjenige, der die Frage gestellt hat, selber vermögend, der hat gefragt, ob wir nun Negativzinsen zahlen müssen, weil wenn man 100 Millionen Euro irgendwo unterbringen muss, würde das ja bei der Kieler Sparkasse oder bei der Hypo Vereinsbank ja schon bedeuten, dass man da signifikant Negativzinsen drauf zahlen muss. Können wir das umgehen? Kriegen wir das Geld irgendwie anders unter? Ja, geben wir schneller aus, als die Bank da Zinsen drauf machen, nehmen kann?
Ja, ist eine gute Frage. Tatsächlich wahrscheinlich eher an meinen Kollegen, den Akito, der eben unser CFO ist, ja, und der auch mit seinem Finance und seinem Treasury-Team, ja, sich, wie ich ihn kenne, bestimmt schon ganz viele sehr schlaue Gedanken darüber gemacht hat, auch mit unseren Banking-Partnern da Modelle ausgetüftelt hat, ja, wie man sowas zu steuern hat. Also, ja, es stimmt, ja, man wird solche Geldbeträge nicht sich einfach aufs Konto legen können und gerade die klassischen Banken, ja, ohne jetzt hier sozusagen hier die Banking-Partner vielleicht dazu zu benennen, einzeln, ja, erlauben eben nicht größere Summen, ja, als irgendwie ja, im unteren zweistelligen Millionenbereich auf so Geschäftskonten zu lassen. Wir haben ja glücklicherweise noch die Silicon Valley Bank, ja, die auch ein Partner ist von uns, ja, und die uns gerade auch bei der US-Expansion oder globalen Expansion unterstützt. Ja, die haben da nochmal ganz andere Terms, also mit denen kann man, also das ist irgendwie schon mal sehr, sehr gut, ja, weil der Threshold nochmal ganz, ganz anders liegt. Trotzdem wird auch das nicht ausreichen. Das heißt, was wir eben tun, ist wirklich uns eben Gedanken darüber zu machen, ja, wie wir Gelder in verschiedenen Währungen, auch in verschiedenen Teilen der Welt, auf verschiedenen Konten belassen können. Nicht nur, um das zu umgehen, sondern natürlich auch, um einfach unser Cash-Management zu optimieren. Ja, wir haben natürlich verschiedenste Ausgaben, die wir in Dollar tätigen. Wir haben Leute in England, also wir haben Konten und Ausgaben, die wir in Pfund tätigen, in Euros. Ja, und also verschiedenen Cash- und Währungsbedarf zu verschiedenen Zeitpunkten und das sozusagen smart zu optimieren, so zu steuern, dass eben da die Zinsbelastung ja minimiert wird. Das ist eine der spannenden Aufgaben in unserem Finance-Umfeld, für das sich Akito sicherlich auch über Bewerbung freut, wenn da hier Finance- oder Treasury-Interessierte unter euch sind, die Bock haben, in so einem Umfeld zu arbeiten.
Ja, Negativzinsen sind auch eine Fragestellung, mit der ich mich, wenn ich nie geträumt habe, mich damit auseinandersetzen zu müssen, als wir Spryker gegründet haben. Und Marlene, das war, glaube ich, eine WhatsApp, die mich erreicht hat, gefragt, ob wir durch die Runde nun auch reich sind. Stichwort Secondaries. Ich kann das vielleicht für mich schon mal direkt verneinen. Ich bin da jetzt quasi nicht reich geworden durch diese Runde. Zumindest nicht cash-seitig. Vielleicht magst du das selber für dich beantworten.
Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Also ich glaube, die einfache Antwort ist nein, ja, insofern, als dass du und ich jetzt ja auch keine Secondaries in dieser Runde gemacht haben, ja, von daher ist jetzt kein Geld in Alex oder meine Tasche gewandert, ja, ich habe vorhin gesagt, dass Secondaries dann von Business Angels und von Frühinvestoren gemacht wurden im Rahmen der Runde. Und ansonsten, glaube ich, sind jetzt weder Alex noch ich primär monetär incentiviert, wir haben ja beide schon mehrfach erfolgreich auch Forspryker gegründet und auch Companies geexited, ja, von daher ist das, glaube ich, jetzt auch nochmal ein anderes Umfeld für uns und ein anderes Setup, als dass wir jetzt gezwungen wären, jetzt irgendwie das Modell auf uns selbst und auf kurzfristigen sozusagen wirtschaftlichen Erfolg für uns persönlich zu optimieren. Sondern ich glaube, wir sind jetzt in dem Umfeld, in dem wir noch ganz viel Opportunity haben. Fairerweise auch ein Umfeld, in dem es viel guten Track Record gibt. Also gab ja vor Spryker ja schon weltweit einige sehr, sehr große Commerce-Tech-Unternehmen, ja, und die viele oder die meisten eben auch aus Deutschland, ja, mit Intershop seinerzeit, dann Demandware, mit Hybris, was an SAP gegangen ist, ja, Shopify hat einen deutschen Gründer, und von daher ist, glaube ich, auch die Erfolgswahrscheinlichkeit, ja, in dem Space und auch mit dem erfahrenen Team, was wir, glaube ich, mittlerweile haben, und ich würde behaupten, wir wahrscheinlich das beste Commerce-Tech-Team der Welt momentan zusammen haben, über alle Disziplinen hinweg, sehr, sehr groß, dass eben auch ein erfolgreiches, eine erfolgreiche Company wird und dann am Ende auch natürlich wirtschaftlichen Erfolg dann für alle Shareholder dann bringen wird, ja, aber es war nicht das Ziel dieser Runde, uns jetzt hier persönlich zu bereichern und irgendwie Lobster auf der Yacht zu essen, sondern ich glaube, wir haben ganz viel Sinnvolles und Spannendes vor mit dem Geld, was man uns jetzt anvertraut hat, und das werden wir auch dann entsprechend auch so einsetzen.
Und letzte Frage in diesem Blog, auch wahrscheinlich die meistgestellte Frage, was ist der nächste Schritt, schon der Exit oder IPO? Ich glaube, das ist das, was von außen immer so am spannendsten ist, so wann wird's denn verkauft?
Ja, also wir haben jetzt keine Exit- oder IPO-Pläne, die jetzt irgendwie auf der Zeitachse liegen. Ich glaube, es ist absolut fair zu sagen und auch null überraschend, ja, wir sind am Ende ein VC-finanziertes Modell, auch bewusst. Ich meine, du und ich haben ja beide vorher gegründet und quasi immer gebootstrapped. Wir haben uns ja bewusst entschieden, quasi das Modell als VC-backed-Modell zu bauen, um einfach schneller und mehr und parallele Wetten eingehen zu können, ja, und Leute zu hiren, die wir brauchen, nicht die, die wir uns leisten können, ja, mehrere Marketing-Sales-Ansätze gleichzeitig zu verproben und einfach sozusagen getreu unserem internen Motto, time is the most important KPI, ja, einfach auf Zeit Dinge eben zu optimieren und nicht über 15, 20 Jahre so eine Company bauen zu müssen, sondern einfach schneller als das eben vorher in vorhergehenden Iterationen und Versionen von Commerce Tech Companies eben möglich war. Nach vorne raus, ich glaube, es ist relativ klar, dass wir eben als VC-Back-Company irgendwann auch einen Return für unsere Shareholder generieren müssen. Ja, das ist keine große Überraschung. Das ist jetzt keine Company, die jetzt sozusagen so gebaut ist, dass wahrscheinlich du irgendwie planst, dass deinen Kindern da den Schlüssel zum Büro zu übergeben eines Tages, würde ich mal vermuten.
Ja, wir haben ja keins mehr, hast du ja vorhin beschrieben, ist ja quasi den Schlüssel hier in das Homeoffice-Büro hat er ja.
Ja, den Zoom-Aktivierungscode.
Genau.
Ne? Genau, aber ich, es gibt jetzt keine kurzfristigen Pläne. Ich glaube, die Opportunität, die wir momentan haben, ja, mit globaler Expansion, also USA, hast du ja vorhin schon kurz gefragt, ist ja ein Thema. Dann haben wir natürlich auch andere Märkte, in die wir jetzt gehen. Ja, wir intensivieren deutlich unser Engagement in UK und in Nordics, ja, aber auch in Regionen wie zum Beispiel Middle East, ja, wo wir sehr, sehr viel Zuspruch bekommen. Also es gibt ganz viel zu tun auf der internationalen Wachstumsdimension. Ich glaube, Produkt-Roadmap-seitig haben wir super spannende Pläne. Also da werden ganz, ganz krasse Dinge noch von uns kommen in den nächsten 12 und 24 Monaten, ja, die absolut notwendig sind, um einfach die nächste globale Category-Leading-Company zu bauen, was einfach der Anspruch und die Ambition hier ist. Von daher werden wir dann sehen, was uns die Zeit bringt, ja, wie weit diese Mittel ausreichen, ob es weitere Mittel braucht oder nicht. Und dann wird irgendwann auch der Zeitpunkt kommen, an dem wir uns dann über Exits Gedanken machen. Der ist aber ganz sicherlich nicht heute.
Sehr gut. Was uns erstmal dazu führt, ich hoffe, jetzt haben wir erstmal alle Fragen zum Thema Finanzen beantwortet. Dann versuchen wir nochmal zu ergründen, was wollen wir eigentlich damit machen. Fangen wir mal beim Produkt an. Wir haben das in der Pressemitteilung auch schon einmal aufgegriffen und wir haben das auch intensiv auch intern diskutiert seit mehreren Jahren. Wir unterscheiden ja zwischen SaaS, Software as a Service, und PaaS, Plattform as a Service. Kannst du das mal für den durchschnittlichen Kassenzone-Hörer verständlich erklären, warum das eine vielleicht etwas ist, was eher an Unternehmen gerichtet ist, die ein einfaches Modell haben, als andere mit eher sophisticated Modellen?
Ja, lass mich das mal probieren. Also erstmal, was eint die Modelle? Ja, ich glaube, was sie eint, ist eben ganz klar, dass der Trend eben ein Cloud-basierter Trend ist nach vorne raus. Ja, dass sowohl PaaS wie auch SaaS-Modelle eben Cloud, quasi eine Cloud-Infrastruktur, ja, unten drunter haben. Was sie auch eint, ist eben quasi der zweite die zweite Schicht, der zweite Layer, also wenn man sich das mal ganz abstrakt vorstellt, ich habe eben Infrastruktur, Cloud, Server und dann gibt es da drüber eben die Plattformschicht, also ne, das sind die ganzen Betriebssysteme, die ganzen Frameworks, die da drauflaufen, ja. Auch das ist dann für beide gleich, das heißt, auch das gibt man eben als Kunde heute, muss man eben nicht mehr selber betreiben, eben unlike einem On-Prem-Modell, bei dem man früher eben nur eine, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, eine CD gekauft hat und dann sich selbst darum kümmern musste, wo sie installieren wird, wie sie läuft, wie sie skaliert, wie die Sicherheit, wie die Backups irgendwie zu gewährleisten, wie die Security zu gewährleisten ist. Ja, das alles ist sozusagen mit Infrastruktur und Plattform als Schichten eben komplett bei dem Software-Vendor und den bezahlt man dann eben auf monatlicher oder jährlicher Basis. Und dann kommt eben die dritte Schicht, das ist die Applikation selber, die oder die Applikationen, die da drauflaufen. Und während in einem typischen SaaS-Modell normalerweise eben ein Trade-off gemacht wird, nämlich dass die Applikation zum größten Teil eben verschlossen beim Hersteller bleibt, verschlossen im Sinne von, dass die Möglichkeiten, diese zu verändern, zu erweitern, eben sehr limitiert sind. Ja, sie sind da, aber sind sehr limitiert. Man versucht, soweit es geht, das natürlich zu standardisieren, das über Konfiguration zu lösen, über Templates zu lösen, über einfache SDKs zu lösen, damit man eben als Hersteller nicht am Ende für 100 Kunden 100 verschiedene Plattformen betreibt. Das ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn ich das zu einem vernünftigen Preis machen möchte und auch Synergien heben möchte, also zentralisiert supporten, Update, Bugfixen möchte. Ja, und ich habe am Ende 100 Installationen und die sind eben 100 Mal unterschiedlich. Dann ist das super schwierig, dann kann ich das nicht kosteneffizient anbieten. Ja, und dann entsteht auch für den Endkunden kein Vorteil. Ist das eben in dem PaaS-Umfeld versucht man quasi so den Zwischenweg zu gehen zwischen dem SaaS-Modell und eben einem, du machst es komplett selber und sagt, okay, es gibt ganz viele Geschäftsmodelle, die, wir nennen das immer sophisticated, ja, also sozusagen sophistiziert, ja, da anspruchsvoll sind, ja, und damit meinen wir, das sind eben so nicht diese straightforward, ja, klassischen, sehr retailischen Modelle, wenn ich jetzt mir sowas vorstelle, wie ich möchte ein T-Shirts online verkaufen, ja, gibt's eben Verticals und Bereiche, die einfach gelernt sind von der Funktionalität, ja, da haben, die sind eben 15, 20 Jahre alt, ja, da ist, würde ich behaupten, dass eben ein Kunde ganz klare Erwartung hat, was die Funktionalität ist, wie irgendwie das System zu funktionieren hat und möchte heute überwiegend anhand der sogenannten Experience Layers, also, ne, wie sieht die App aus, wie sieht die Responsive App aus, wie hört sich der Alexa Voice Skill an, primär seine Innovation quasi an den Endkunden bringen. Und dann gibt es eben ganz viele Modelle und das ist das, was uns für uns spannend ist. Das sind eben die Marktplatz-Plattformen, B2B-Modelle, Subskriptionsmodelle, also all das, was jetzt gerade massiv wächst, ja, wo wir auf eine Multitrillion-Dollar-Industrie schauen, die in den nächsten Jahren eben transaktionale Geschäftsmodelle bauen wird. Nicht E-Commerce im klassischen Sinne, aber eben transaktionale Geschäftsmodelle. Die werden eben irgendeine Form von Commerce-Tech dahinter brauchen. Und dort funktioniert es eben nicht, ja, dass man denen eine SaaS-Applikation hinstellt und sagt, so, hier ist eine API, jetzt kannst du da Dinge in den Warenkorb legen, sondern sie werden und wollen, da sehen wir ja heute bei unseren Kunden, auch eingreifen in die Geschäftslogik, ja, sie erweitern, sie verändern. Und da ist die Herausforderung und die sozusagen die Königsdisziplin für jemanden wie uns, eben genau den Grad zu finden. Ich möchte auf der einen Seite eben nicht für 100 Kunden 100 Mal irgendwie was Custom machen. Ich möchte aber auch nicht für 100 Kunden ja 100 Mal das Gleiche hinstellen, sondern ich muss eine Plattform bauen, die technologisch so ausgereift ist, dass sie an den nötigen Stellen die nötige Flexibilität gibt, während an den meisten Stellen eben trotzdem eine Kosten und auch eine technische Synergie da ist.
Das ist, glaube ich, für den technischen Laien immer gar nicht so einfach zu verstehen, wenn man jetzt einen PowerPoint-Chart aufmalen würde, mit den Begriffen wie Microservices, API, First, Headless, dann sind das wahrscheinlich Begriffe, die heute jeder Software-Vendor, sei es Commerce, sei es ein Content-Management-System, sei es ein PIM-System, auf seine Webseite schreibt. Eine der intensivsten Diskussionen, die wir da im letzten Jahr auch hatten, neben dem SaaS versus PaaS, neben der Abgrenzung und für wen ist das eigentlich geeignet, war, glaube ich, die Gartner-Definition rund um den Begriff Packaged Business Capability, die so ein bisschen erklärt oder auch eingrenzt, wo das ganze Thema Microservices an ein bestimmtes Limit kommt und für wen das eigentlich geeignet ist. Magst du das auch nochmal erklären, weil du gerade in so einem Erklärrausch bist? Was ist eigentlich eine Packaged Business Capability und braucht man das?
Ja, so ein bisschen Erklärbär heute. Deutlich schwerer, das natürlich jetzt nicht technisch zu erklären. Ich versuche es mal ganz, ganz abstrakt. Also ich meine, am Ende des Tages, glaube ich, geht diese Diskussion los bei der Fragestellung nach, ist eben ein monolithisches System gut oder nicht? Und ich glaube, da hat der Markt einfach gelernt in den letzten Jahren, dass das ganz klar zu verneinen ist. Also keiner möchte mehr einen großen Batzen Code kaufen, sondern ja, jeder hat verstanden, dass das sozusagen eine Modularität, ja, und die Möglichkeit eben A zu entscheiden, welche Bausteine möchte ich nutzen aus diesem Lego-Set, ja, und in welchen Versionen möchte ich diese Bausteine nutzen, wie stelle ich sie zusammen, ja, dass das eigentlich der Weg nach vorne ist, ja. Es gibt auch in diesem Kontext diese Begriffe, oder die Begriffe Best of Breed und Best of Suite, ja, dieses Best of Suite war ja lange Zeit so ein bisschen die Strategie auch von vielen der vorgehenden Commerce-Tech-Software-Generation, bei dem eben Unternehmen wie Oracle, SAP und Co. auch oder auch Salesforce Akquisitionen getätigt haben. Also ich möchte eine Suite an Software am Ende haben, ja, wo ich sage, ich ohne den Kunden, ich habe den Commerce-Teil, ich habe den Content-Management-Teil, den PIM-Teil, ich habe das Order-Management-System, das Backend und ich logge den Kunden jetzt einfach mal ein in so ein großes eigenes Universum, ja, und das ist alles schön integriert miteinander und der Kunde hat ganz viele Vorteile. Da hat der Markt jetzt gelernt, das ist Quatsch, das funktioniert so nicht, ja, diese zusammengekauften Lösungen sind selten gut integriert, bis gar nicht, ja, am Ende alles sehr, sehr steif, sehr, sehr teuer und ich habe als Kunde eben nicht mehr die Möglichkeit, und das ist der andere Begriff, Best of Breed, also in jeder Disziplin das Beste zu wählen, die beste Commerce-Lösung, das beste Content-Management-System, das beste PIM, die beste E-Mail-Lösung, ja, das ist ja das, was ich als Kunde eigentlich möchte, ja, sondern ich bin dann irgendwie eingeloggt, ja, in so einem riesengroßen, monolithischen oder einem Software-Suite-Geflecht, ja, so. Und jetzt geht es ein bisschen weg dann davon, wenn ich verstanden habe, ich möchte eben nicht monolithisch haben und verstehe, dass Best of Breed cool ist, wie schneide ich das? Und ich glaube, was da in den letzten Jahren eben fälschlicher, vielleicht sogar fatalerweise eben dem Markt zugeführt wurde von einigen Marktteilnehmern, ist eben, dass wenn ich nicht monolithisch sein möchte, dass der einzige Weg es eben ist, in Microservices zu schneiden. Und das ist Quatsch, das ist falsch, das ist gefährlich, das glaube ich auch so zu positionieren, weil dieser ganz, ganz kleine Schnitt, also auf einzelne kleine Einheiten, ja, und auch auf einem Level, was meistens eben Module, Versionen und Co. bedeutet, ist eben nichts, was ein klassischer Business Buyer oder ein Business Buying Center heute versteht und auch braucht. Und die meisten Organisationen sind auch von der Breite an Teams und der Möglichkeit, auch eine Microservice-Architektur zu managen, also Anforderungen zu managen, Dinge zu deployen, sie zu testen, die Architektur bereitzustellen, absolut nicht in der Lage, da die Vorteile, die sagen wir, konzeptionell eine Microservice-Architektur auf dem Papier durchaus hat, für sehr große Spieler, wie vielleicht ein Zalando und Co., zu hebeln. Ja, das heißt, was dann passiert, ist eben, dass die allermeisten alle Downsides bekommen, nämlich Komplexität, hohe Kosten und eben nicht die Upsides. Und dieses PBC oder PBC-Konzept ist quasi ähnlich wie PaaS, so ein Zwischending ist zwischen SaaS und On-Prem, ist PBC quasi zwischen Monolith, ja, und Microservice. Ich möchte schneiden auf einzelne Einheiten, die sollen autark sein, die sollen mit eigenen APIs daherkommen, mit eigenen Zugang zur Datenschicht, ja, die sollen einzeln deploybar und ausführbar sein. Ich möchte aber eben größer und nicht so granular schneiden. Ich möchte sie vor allem so verpacken, deswegen auch packaged, dass sie für den Business-User Sinn machen. Also ein Sales-Marketeer möchte nicht entscheiden, ob er Modul A, B und C in Version 1.375 installiert, sondern er möchte entscheiden, Spryker PIM, ja oder nein? Spryker OMS, ja, nein? Spryker Search, ja, nein? Ja, vielleicht noch ein Level tiefer. Welche Module das nach sich zieht, wie die miteinander zusammenzubauen sind, wie die in welchen Versionen welche Dependencies auslösen und wie sie zu verkleben sind. Das ist alles Aufgabe des Softwareherstellers, also uns in unserem PaaS, und das automatisch sicherzustellen. Und das erleichtert die Diskussion enorm. Man spricht einfach mit den Leuten in ihrer Sprache, ja, über Dinge, die sie als Sales und Marketeer in so einem Auswahlprozess verstehen.
Und das ist eine Frage, die da auf mich zugekommen ist in den letzten Wochen. Wir haben jetzt ja mehrere Kunden, die unter anderem das Thema Click und Collect verfolgen. Jetzt ist ja Kassenzone nicht bekannt dafür, ein großer Verfechter von Click und Collect zu sein. Sehen wir da jetzt quasi ganz neue Geschäftsmodelle, die da rund um Click und Collect entstehen, oder wie erklärst du dir das ganze Thema? Also warum hat das jetzt auf einmal so einen großen Zulauf?
Ja, ich mag den Begriff auch nicht. Wir nennen das auch nicht so. Ja, wir finden den Begriff Unified Commerce spannender. So nennen wir auch unsere Suite, die wir gelauncht haben. Vielleicht ein bisschen was zu disclosen für die User. Das ist tatsächlich vielleicht nochmal ein spannender Corona-Effekt. Ja, die sogenannten Direct-to-Consumer-Geschäftsmodelle, ja, oder die D2C-Ansätze. Das war tatsächlich ein Ziel für nächstes Jahr, sich darum mehr zu kümmern und dieses Jahr eben unsere B2B und B2C-Fähigkeiten und Marktplatzfähigkeiten zu erweitern. Das ist was wir tatsächlich Corona-bedingt ein bisschen vorgezogen haben. Das heißt, das D2C-Thema ist stärker in den Vordergrund gerückt, weil eben viele Marken und viele CPG-Modelle auf uns zugekommen sind, die einfach über Nacht quasi ihren Kundenzugang verloren haben und eben uns gebeten haben, Modelle zu schaffen, die eben Click and Collect oder in Amerika Curbside Pickup oder Uni oder sozusagen verteiltes Order Management oder Warehouse Management, ja, also die Möglichkeit, die Waren, die in den Läden oder in den verteilten Lägern liegen, eben schnell zu organisieren, schnell zu disponieren. Das waren alles Anforderungen, die sozusagen Corona-bedingt natürlich viel stärker in den Vordergrund gerückt sind und die, auf die wir auch reagiert haben und eben auch sehr, sehr schnell unsere Unified Commerce Suite ausgerollt haben mit einigen sehr namhaften Unternehmen im Food-Bereich, im Automotive-Bereich, ja, die sozusagen genau diese Feature dann auch genutzt haben. Und ja, von daher glaube ich, ist das ein Feld, was spannend ist, ja, jetzt vielleicht gar nicht jetzt ausschließlich Click and Collect, wobei Click and Collect auch in Verticals eben fernab von sowas wie Fashion, ja, wenn ich an sowas wie Food zum Beispiel denke, ist das natürlich ein super interessantes Modell, was auch jenseits von Corona gut funktionieren kann. Ich glaube, man muss es einfach nur smart machen und ja, ich persönlich freue mich, dass wir jetzt sozusagen mit B2B, B2C, D2C und dann eben jetzt auch noch Enterprise Marketplace einfach, glaube ich, die breiteste Business-Modell-Abdeckung dann in der Commerce-Landschaft haben werden.
Ja, was mich freut, das habe ich leider erst auch vor ein paar Monaten entdeckt. Es gab auch noch einen anderen Begriff, den Gartner anfängt zu prägen oder mittlerweile geprägt hat, der heißt Fusion Teams. Ich hatte das initial, als wir Spark einmal gegründet hatten und immer die Frage kam, okay, was macht denn euch eigentlich wirklich schneller, immer gezeigt, wie haben eigentlich die ganzen Project A Teams mit dem Vorläufer von Spark gearbeitet? Und da saßen immer Business-Leute zusammen mit Developern, also so Product Manager haben zusammen mit dem Developer entschieden, wie müssen eigentlich Prozesse designt werden und konnten das direkt an der Software umsetzen, während man das in monolithischen Systemen irgendwie wochenlang planen muss. Und dafür gibt es jetzt endlich einen Begriff, der heißt Fusion Teams das werde ich in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen intensiver erklären und nutzen. Aber welche Frage damit auch einhergeht, ist so, und das kam glaube ich auch von Tobias bei LinkedIn, ist, das Geld, was wir eingesammelt haben, wird es denn eher genutzt, um jetzt die Software weiterzuentwickeln oder ist es zu 90% Expansion, Aufbauen von Offices, Hiren von neuen Leuten, insbesondere in den USA? Und das kam nicht nur von Tobias, das kam auch von anderen Leuten.
Ja, spannend. Das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich persönlich auch häufig irgendwie bekommen habe. Wie wollt ihr denn die Mittel einsetzen? Wofür? Ja, da ist in dem Komplex vielleicht auch noch häufig die Frage gewesen. Ja, wollt ihr irgendjemanden kaufen? Warum braucht ihr so viel Geld? Ich glaube, am Ende sind das wirklich die zwei Dimensionen primär. Ja, das eine ist eben internationale Expansion. Also ich will da jetzt kein Breakdown geben, ja, sozusagen der Ausgaben, wie sie geplant sind, ja, aber es wird schon ein großer Teil natürlich in die Expansion gehen. Ja, ein Enterprise-Software-Modell hat ja immer die Eigenart, dass eben Dinge vorfinanziert werden müssen. Ich habe vorhin gesagt, wir haben Sales-Cycles ja von 4 bis 6, 7 Monaten teilweise. Das heißt, das ist ja mindestens die Zeit, die es dauert, ja, bis irgendwie man im positiven Fall auch einen Abschluss hat, ja, und anfängt dann Geld zu verdienen mit dem Kunden. Dazu kommt natürlich auch die Zeit, die es braucht, um Infrastruktur aufzubauen, Leute einzustellen, ja, auch in Lead- und Marketing- und Demand-Gen-Aktivitäten nochmal ganz, ganz oben im Funnel zu investieren. Also da kann schon locker auch mal ein Jahr draufgehen, ja, in dem man eben vorinvestieren muss. Das heißt, wenn ich eben viele Märkte angehen möchte und das intensiv mache, USA, ja, ich habe auch gesagt, dass wir Märkte wie UK, Nordics, Osteuropa, Middle East und Co. Ganz, ganz stark eben im Fokus haben, ja, dann ist das eben kapitalintensiv, ja, und da werden wir investieren müssen. Aber ein sehr wesentlicher Teil der Investition ist eben auch in die Roadmap geplant. Ich habe vorhin gesagt, und auch im Rahmen der Excite dieses Jahr, ich habe die Keynote von mir, müsste auch online sein auf der Spryker-Webseite.
Dass wir verlinke ich auch nochmal in den Shownotes die Keynote. Guter Hinweis. Für alle, die noch ein bisschen weiter in die Produkt-Roadmap reinschauen wollen.
Genau. Mhm. Ich glaube, für nächstes Jahr haben wir super spannende Pläne, ja, rund um den Bereich Marktplatz, Cloud, App Store und eben nochmal so ein paar Initiativen, die wir jetzt noch nicht benennen werden, sondern im Laufe des Jahres announcen werden. Also da ist sehr, sehr viel Potenzial drin. Das ist eines der größten auch Investments neben so Sales-Marketing-Teams. Also wir werden alleine unser Product-Engineering-Team mehr als verdoppeln. Um das einfach auch alles auf die Straße zu bringen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Investitionsfaktor, weil natürlich am Ende des Tages entscheidet das Produkt, die Qualität des Produkts, und wir müssen natürlich auch für zunehmend größere Kunden, globalere Kunden, die wir jetzt bedienen, und Partner auch ready sein, die dann nochmal ganz andere Anforderungen an Performance, Skalierbarkeit, Security und Co. Eben auch nochmal als nicht funktionale Anforderungen reinwerfen.
Mhm. Okay, und wir haben das gerade auch schon genannt und du hattest ja auch schon ein bisschen erklärt, warum die USA so wichtig sind oder warum sie so spannend sind. Was damit einhergeht, ist oft die Frage, aha, bedeutet das, ihr kümmert euch nur um die USA? Sind damit alle anderen Märkte, die ja auch theoretisch groß sind, wie Asien, Afrika, Middle East, Nordic, sind die dann damit erstmal raus?
Nee, sind nicht raus. Ich glaube, was man halt bei so einer Strategie eben ganz klar abwägen muss, ist so, also A, gibt es verschiedene Möglichkeiten, in Märkte zu gehen. Es gibt eben die Möglichkeit, mit sozusagen direkt, also Direct Sales zu betreiben, also eigene Vertriebsmannschaften aufzubauen, Leute, die eben aktiv auch Kunden, ja, selektieren, suchen, angehen. Es gibt die Möglichkeit, das reaktiv zu machen, also einfach zu sagen, dass man eben gewisse Märkte covert und dann eben auf Inbound wartet, bis sich jemand meldet, ja. Dann gibt es Möglichkeiten, das mit Partner oder komplett über Partner zu machen. Da gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, das zu tun und damit dann einhergehen natürlich auch die Investitionen, Investitionshöhen und auch die Erwartungen, ja. Ich glaube, wo man schon auch aufpassen muss, ist, dass man sich nicht überhebt. Es gibt, jeder Markt ist immer auch ein Learning und jeder Markt funktioniert anders. Selbst so vermeintlich nahe Märkte wie irgendwie ein Benelux-Markt hat dann wieder eine andere Dynamik und andere Anforderungen, ja, und vielleicht nicht andere Spieler unbedingt, aber Spieler in anderer Gewichtung, mit anderer Präsenz, andere Sales-Zyklen, ja, Kunden reagieren anders auf Messaging, ja, im Hinblick auf Marketing und Co. Von daher darf man auch nicht übertreiben mit der Zahl der Experimente. Wir sind, glaube ich, sehr experimentierfreudig, ja, und werden sicherlich auch parallel eben viele Themen machen. Ich glaube, USA ist eben ein großer Punkt und dann habe ich jetzt ja auch schon 2-3 Mal gesagt, welche anderen Märkte mit UK, Nordics, Middle East, Osteuropa noch spannend sind für uns für die nächsten 12 bis 18 Monate. Und dann gibt es eben Märkte, die eher reaktiv sind, ja, oder wo wir sagen, dass wir zum Beispiel mit Partnern super unterwegs sind. Also ein gutes Beispiel ist eben Lateinamerika, ja, wo wir super viel Opportunity haben und auch Kunden schon gewonnen haben, aber eben mit und über Partner. Ja, Asien genauso, ja, da werden wir sicherlich unsere Bemühungen mit und über Partner beschleunigen. Wir haben Kunden gewonnen in Indien und auch in anderen Teilen von Asien, die wir announcen werden jetzt in den nächsten Wochen. China, ja, zum Beispiel, wo wir jetzt aber nicht in den nächsten 12 Monaten eigene Leute positionieren werden, sondern wo wir eben mit Partnern und Distributoren uns eher beschleunigen werden und verlängern werden.
Ich glaube, das ist ja auch nochmal eine wichtige Botschaft für diejenigen, die das hören und die das Businessmodell verstehen wollen. Wir sind ja anders als jetzt ein B2C-Geschäftsmodell nicht darauf angewiesen, möglichst viel Geld in Google zu stecken oder in Facebook. Wir müssen jetzt auch keine große Hardware kaufen, wie das vielleicht ein Auto 1 müsste, um zum Beispiel Autos zu kaufen, sondern wir stecken das Geld im Wesentlichen ja in Leute, sei es jetzt für die Expansion in die USA oder sei es für den Aufbau des Produktes. Da kommen wir auch schon zur vorletzten Frage. Mit wie viel Leuten rechnet ihr 2021? Ich habe bei LinkedIn schon mal geteilt, dass wir aktuell über 100 offene Positionen haben, die gefüllt werden müssen. 250 Leute sind es mittlerweile schon bei Spryker, aber Ende 2021, wenn wir das Update wieder aufnehmen, also die nächste Folge im Kassenzone-Podcast, über wie viele Leute sprechen wir denn dann?
Ist eine gute Frage. Habe ich jetzt gar nicht vor Augen, was sozusagen der aktuell letzte Plan ist, weil da natürlich auch die Leute permanent auch Requests adden. Aber ich glaube, wir werden im nächsten Jahr, also ich glaube, die 100, die heute ja schon da sind, ist die absolute Untergrenze. Ich glaube, wir gucken da eher auf irgendwie 150 mindestens, vielleicht auch ein bisschen mehr als das. Ja, und dann müssen wir auch gucken, wie sozusagen, was der Markt hergibt. Ja, was, glaube ich, super positiv ist, dass wir mit unserem New Work Modell und sozusagen der Möglichkeit, überall zu hiren, die wir jetzt auch wahrnehmen, unseren Recruiting Funnel 20x vergrößert haben, ja, und auch besseren und größeren und breiteren Zugang eben zu Top-Talent bekommen, ja, und auch schneller, weil die Leute eben auch nicht umziehen müssen, sondern quasi sofort dann einsetzbar sind, teilweise auch in Ländern, in denen eben man nicht 3 oder 6 Monate Kündigungsfristen hat. Also ich würde jetzt, wenn du mich persönlich fragst, ich glaube, wir werden sicherlich so um die 150, vielleicht so auch in Richtung 200 Leute weltweit adden über die nächsten 12 Monate.
Genau, und je nachdem, wie Corona läuft, werden wir vielleicht gar nicht in Lage kommen, alle persönlich kennenzulernen. Bisher hatten wir ja bei Spryker immer verschiedene Events pro Jahr geplant, also neben den ganzen Messen, wo wir immer aktiv waren, natürlich auch interne Firmen-Events, wo dann auch alle aus allen Standorten eingeflogen wurden. Die Frage ist, ob das 2021 geht, ob wir tatsächlich Leute dazu bekommen, die wir erst 2020 22 zum Beispiel kennenlernen. Das kann durchaus passieren. Den Hinweis auf die Jobs und den Link auf unsere Jobpage stelle ich auch nochmal in die Shownotes. Da freue ich mich natürlich auf eine ganze Menge Bewerbungen. Ihr müsst Elise Müller auf LinkedIn folgen, unserer HR-Chefin, wenn ihr erfahren wollt, wie unser New York New Work Modell aussieht. Da kommen auch noch eine ganze Menge spannender Neuerungen auf uns zu. Und ich glaube, du hast das mal gut zusammengefasst. Du hast mal erzählt, ich weiß nicht, ob du es irgendwo anders geklaut hast, in der Zeit, als alle gedachten oder alle, als Google cool war, ging es darum, dass man das zu Hause auf den Campus holt, ja, die Waschmaschine, den Schuhputzservice, den Kindergarten, und in der aktuellen Zeit geht es darum, dass man das, dass man die Arbeit irgendwie nach Hause holt oder dort auch irgendwie so einbettet, dass das für alle gut funktioniert. Und da sind wir ja dran und ich glaube, das machen wir schon ganz gut. Irgendwas, worauf du dich besonders freust, 2021?
Ja, ich glaube, das sind genau die Dinge. Also ich freue mich super darauf, ja, dass wir dieses neue Arbeitsmodell ausrollen. Ich glaube, das wird nochmal einfach richtig coole, richtig krasse Leute nochmal mit uns irgendwie bescheren und dazugeben. Und das hat man jetzt schon in den letzten Wochen, seitdem wir das ausgerollt haben, gesehen, was einfach für unglaubliches Talent dann eben weltweit dann auf uns zukommt. Ich freue mich mega auf das USA-Thema. Ich glaube, dass es jetzt, nachdem wir da ja auch schon mit irgendwie über 10% Erfolg gehabt haben, jetzt da einfach auch komplett nochmal Gas zu geben und da ganz anders reinzugehen, auch mit TCV sozusagen als Partner an der Seite. Ich glaube, das wird ein super spannendes Thema, das aufzubauen, ja, und dann das auch für die nächsten Jahre eben hinzustellen, weil nochmal, ja, wir wollen hier die nächste Category Leader bauen, ja, in unserem Umfeld, und ich glaube, wir haben da das beste Team, das beste Produkt momentan, ja, ein gutes Marktmomentum, was wir natürlich auch weiter nutzen wollen. Und ja, von daher freue ich mich einfach auf USA, New Work und auch das Exekutieren von einigen geheimen R&D-Projekten, an denen wir arbeiten, die, glaube ich, auch game-changing sind, wenn das gelingt, die so auf die Straße zu bringen, wie wir uns das vorgenommen haben.
Boris, vielen Dank. Damit haben wir über 50 Fragen hier schon im Podcast, glaube ich, erschlagen. Ich hoffe, damit sind die vielen Fragen, die im LinkedIn-Streams aufgetaucht sind, per WhatsApp, SMS, erstmal erledigt. Wir freuen uns auf den direkten Austausch. Normalerweise würden wir jetzt ja aufrufen, hey, wir treffen uns dann auf der Internet World im März in München oder auf der OMR im Mai in Hamburg. Lass doch mal einen Kaffee trinken. Das ist nicht mehr der Fall. Nicht, weil wir nicht mehr auf diesen Messen sein wollen, sondern weil diese wahrscheinlich auch nur virtuell stattfinden. Da können wir nur alle einladen auf die nächste Spryker Excite und auf die diversen Formate, die wir demnächst starten. Ihr könnt direkt auf uns zugehen. Ich verlinke nochmal Boris LinkedIn-Profil auch in den Shownotes. Stellt uns Fragen. Für uns war es ein sehr, sehr spannendes Jahr mit einem grünen Abschluss mit der Finanzierungsrunde, tollen neuen Kunden, über die wir auch Anfang nächsten Jahres nochmal intensiv berichten werden. Und Boris, vielen Dank. Und jetzt wünsche ich erstmal viel Spaß auf die Vorbereitung für das Silvesterfest in kleinen Kreise zu Hause.
Danke, danke und allen einen guten Rutsch.
Das war's. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, falls ihr das noch vor dem neuen Jahr hört, oder ein frohes neues Jahr, falls ihr es in 2021 hört, diese Folge. Nächstes Jahr geht's weiter. Ob ich nochmal 50 Folgen schaffe, weiß ich nicht, aber ich gebe mein Bestes. Wir haben schon ein paar spannende Gäste in Planung, von Fashionette über Schalltech bis hin natürlich zu Christoph Werner, den wir leider verschieben mussten um 2 Wochen. Da kommt die Folge 2, circa Mitte Januar. In diesem Sinne, ein erfolgreiches 2021.